Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Darum lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Lukas, Kapitel 13, wir studieren heute miteinander die Verse 22 bis 30. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und vom Norden und Süden und zu Tische liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus Christus, was wir lesen durften, sind deine Worte. Nun hilf uns, dass wir sie auch als solche empfangen. Denn du bist der große und herrliche König über das Reich Gottes und du entscheidest, wem Eingang gewährt wird und wem nicht. Und Herr, wir wünschen uns, dass du uns kennst. Wir wünschen uns, dass wir liegen dürfen am Tische im Reiche Gottes. Und so bekennen wir dir, dass wir es nicht verdienen. Aber Herr, lehre uns einzugehen durch die enge Pforte. Herr, so segne uns durch dein Wort, dass wir es ernst nehmen, dass wir es glauben und dass wir danach tun. Herr, schenk uns dein Erbarmen um deines Namens willen. Herr, erbarme dich unser. Herr, wir bitten es zu deiner Ehre und zum ewigen Wohl unserer Seelen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten am letzten Sonntag, wie unser Herr Jesus in einer Synagoge lehrte und wie er verkündigte, dass das Reich Gottes sich unaufhaltsam ausbreitet und die ganze Welt umspannen wird und Menschen aus allen Nationen retten wird. Das Reich Gottes, haben wir gelernt, fängt klein und unscheinbar an. Es beginnt nicht global, es beginnt lokal. Und klein. So sehen wir es hier auch in unserem Predigtext, Vers 22. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Also beim Reich Gottes geht es nicht darum, politische, militärische, finanzielle Gewalt aufzurichten, sondern das, was Christus hier tut, richtet das Reich Gottes auf. Lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer. Selbst in die kleinsten Dörfer ist er gegangen. Und so kommt das Reich Gottes zu den Menschen, indem Christus Worte des ewigen Lebens verkündigt. Und Menschen zuhören, Menschen glauben, Menschen gerettet werden und eingehen in das Reich Gottes. Und darum hoffe ich, du hörst heute Abend ganz genau zu. Denn das sind nicht meine Worte, nicht unsere Worte. Es sind die Worte des Sohnes Gottes, der dir ewiges Leben zu geben vermag. Aber Christus, und das sehen wir hier auch schon in diesem ersten Vers, baut sein Reich nicht nur durch das Lehren, sondern auch durch das Leiden. Denn wir haben hier gelesen, wohin geht er? Er zieht zwar von Dorf, um zu lehren, aber wohin geht er? Nach Jerusalem. Er hatte schon mehrfach angekündigt, wozu? Um sein Leben zu geben, um den Preis seinem Blut zu bezahlen dafür, dass Sünder wie du und ich gerettet werden können, um Teil dieses Reiches Gottes zu werden. Es kostet sein Leben, damit er dieses Reich gründen kann, das weltumspannend sein wird, um unzählige Sünder zu retten. Und ich hoffe, auch du bist einer von diesen. Bei seiner Reise, während er lehrte, stellt ihn jemand eine Frage. Vers 23. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Diese Frage ist verständlich, denn Christus predigte das Reich Gottes, er sprach von dem kommenden Gericht, er sprach davon, dass alle umkommen werden, ewig verloren gehen werden, die nicht Buße tun. Wir hörten einige Verse zuvor, dass er predigte von dem Feigenbaum, dass wenn man keine gute Frucht bringt, dass man abgehauen wird, ins Feuer geworfen wird. Und so stellt sich nun die Frage: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Zunächst einmal, was bedeutet das überhaupt, gerettet zu werden? Nun, wir haben das Lukas-Evangelium bis zu dieser Stelle studiert. Wir wissen, was es bedeutet. Es bedeutet, gerettet zu werden vor dem kommenden Strafgericht Gottes über alle Sünder. Gerettet zu werden heißt, eingehen zu dürfen in das Reich der Himmel, in das Reich Gottes. Da, wo Abraham, Isaak und Jakob und all die Propheten sind, im ewigen Leben, das Festmahl Gottes zu feiern, die ewige Glückseligkeit zu erleben, gerettet zu sein, ewiges Leben in alle Ewigkeit zu haben. Sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Achte darauf, wie Christus antwortet. Er antwortet nicht wie so manche Rabbiner seiner Zeit, die nämlich sagten: Du bist doch ein Jude, du bist doch ein Israelit, du hast doch Abraham zum Vater, du bist doch Teil des Volkes Gottes, mach dir keine Sorgen, selbstverständlich wirst du gerettet werden. Alle Juden werden eingehen ins ewige Leben. Achte darauf, wie Christus diese Frage beantwortet, denn er beantwortet sie nicht wie die Lügenpropheten von heute. Die sagen ja, selbstverständlich werden alle Menschen gerettet und kommen in den Himmel. Gott schenkt allen Gnade, er vergibt allen Menschen, er nimmt sie alle an. Wir sind doch alle Kinder Gottes, alle werden gerettet. Christus sagt nicht, mach dir keine Sorgen, es werden eh alle gerettet. Was sagt Christus? Er sagt, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Achte darauf, was Christus hier tut. Das ist uns schon öfter aufgefallen im Lukas-Evangelium. Christus duldet keine allgemeinen Fragen. Also dieser Mann fragt daher, werden denn wenige gerettet? Und sofort wendet er sich ihm und den anderen Zuhörern zu und spricht sie an, dass sie sich Gedanken machen um ihre Seele. Denn anstatt einfach zu grübeln und zu fragen, allgemein, werden denn wenige gerettet, werden vielleicht viele gerettet, solltest du dich fragen, ob du gerettet wirst. Christus duldet kein allgemeines Überlegen über Himmel und Hölle und wer wohl gerettet wird und wer nicht. Er redet mit dir. Bist du gerettet? Verstehst du, in welcher Situation du dich befindest? Christus sagt zu ihm und zu allen, die ihm zuhören, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Es ist so ein Problem, dass so viele Menschen allgemein über diese Themen nachdenken, aber nicht, was ihre eigene Seele betrifft. Du musst ringen. Ihr müsst ringen. Christus lehrt dich hier, es gibt eine enge Pforte, die zur Rettung führt. Es gibt nur einen engen, ganz bestimmten, ganz konkreten und nur einen davon, einen Eingang in das Reich der Himmel, in das Reich Gottes. Was ist das für eine enge Pforte? Nun, wir haben es immer und immer wieder gesehen im Lukas-Evangelium. diese enge Pforte ist nichts anderes, als in aufrichtiger Buße zu Jesus Christus zu kommen und von ihm gerettet zu werden. Das heißt, dass er und er allein, der die Vollmacht besitzt, dir deine Sünden vergibt und dir Einlass schenkt in das ewige Reich der Himmel. Wir sehen nämlich noch, dass er diese Schlüssel besitzt für diese enge Pforte. Jesus sagt doch selbst in Johannes 10, Vers 9 über sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Achte auf dieses nur. Es gibt nur eine Pforte in das Reich der Himmel. Nur einen Durchgang und sonst keinen. Es heißt in der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur ein Name, der Name des Herrn Jesus Christus. Diese Pforte ist eng, weil es keine weiteren Wege gibt. Nur dieser eine Durchgang. Gerettet wird man nur durch Christus. Es heißt in der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 7 ab Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Also viele gehen auf diesem breiten Weg ins ewige Verderben. Aber der Weg zum Leben, der ist schmal und der führt durch eine enge Pforte. Und darum lehrt Christus sich etwas. Ringe darum, durch diese enge Pforte hindurchzugehen ins ewige Leben. Und dir ist klar, was Ringen bedeutet. Ring ist eine heftige, intensive Anstrengung, wie bei einem sportlichen Wettkampf des Ringens. Jesus sagt uns also, wir sollen uns mit aller Kraft anstrengen, durch diese enge Pforte hindurchzugehen. Siehe, diese Pforte ist nicht breit, du kannst nicht einfach durchspazieren. Es bedeutet Kampf, hindurchzugehen. Ringe darum, kämpfe darum. Es ist kein Automatismus, keine Selbstverständlichkeit, es bedarf Ringen. Und die meisten laufen auf dem breiten Weg, die weite Pforte, in die ewige Verdammnis, und da ist kein Ringen. Aber was ist dieses Ringen denn jetzt nun genau? Zu ringen, um ins ewige Leben einzugehen, bedeutet nicht, dass wir durch unsere eigenen Anstrengungen und Werke gerettet werden. Es ist vielmehr das Ringen aus der Erkenntnis heraus, dass alle unsere Anstrengungen und Werke uns nicht retten. Hast du das gehört? Das Ringen, um ins ewige Leben einzugehen, bedeutet nicht, dass du durch deine eigenen Anstrengungen und Werke irgendwie dich retten könntest. Es ist vielmehr das Ringen, das verzweifelte Ringen, aus der Erkenntnis heraus, dass alle deine Anstrengungen und alle deine Werke dich nicht retten können. Das erinnert uns an Jakob, der mit Gott rang. Und es heißt, er besiegte Gott. Und manche fragen sich, war Jakob so ein kräftiger Mann, dass er einen Engel besiegen konnte, dass er den Herrn selbst besiegen konnte? Was war denn da los? Wir hören es doch in Hosea Kapitel 12. Da ist es ab Vers 4. In seiner Manneskraft kämpfte er, Jakob, mit Gott. Aber da hört dieser Text nicht auf. Wir erfahren noch, wie er kämpfte. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen, wie? Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Das ist das Ringen, das ins ewige Leben führt. Das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg, das rechte Ringen mit Gott. Das Ringen durch die enge Pforte. Zu weinen und zu flehen, Herr, schenk mir Gnade. Ich kann dich nicht lassen, ehe du segnest mich, ehe du vergibst mir, ehe du rettest mich, denn ohne dich bin ich verloren. Das ist das Ringen, von dem Christus spricht. Und die Menschen, zu denen er sprach, viele von denen hatten keine Ahnung. Keine Ahnung. Nicht ein Fünkchen davon, was es bedeutet, so sein eigenes Elend zu erkennen und darum zu ringen, dass man das ewige Leben findet. Zu kommen zu Christus und zu flehen, Herr, erbarme dich über mich, sonst gehe ich verloren. Die Mehrheit der Juden und der Pharisäer und der Schriftgelehrten, sie waren selbstgerecht, sie ringen nicht. Sie denken, selbstverständlich gehe ich ins ewige Leben. wie verzweifelt sein über meine Sünde, wie schlagen auf meine eigene Brust, wie rufen zu Christus, sei mir Sünder gnädig, wie den Sohn Gottes, den ich brauche, um mich zu erlösen. Kein Flehen, kein Erniedrigen, kein Streben, kein Suchen, kein ernsthaftes Ringen darum, ewiges Leben und Gnade zu empfangen. Und so auch heute, wie viele selbstgerechten Menschen gibt es? Namenschristen, die einfach denken, selbstverständlich, ich spaziere in das Reich Gottes, Gott wird mich mit Handkuss annehmen, solch ein guter Mensch, wie ich bin. Aber es gibt Menschen, die wissen, dass sie den ewigen Tod und die ewige Verdammnis verdienen. Die verzweifelt ringen, die ringen müssen. Ringen in der Hinsicht, dass sie sich klammern um die Füße Christi und sagen, ich lasse dich nicht, ehe du segnest mich. Ernsthaftes Suchen. Mit ganz Hingabe, mit Eifer, weil man versteht, was auf dem Spiel steht. Es geht ums ewige Leben und das ewige Schicksal deiner Seele. Und so sucht man und strebt man, man ringt. Beschreibt dich das? Hat man dich jemals gesehen, ringend, flehend im Gebet um Rettung und Gnade? Ich meine kräftiges, ernsthaftes, eifriges Bestreben, dass du gerettet wirst. Nicht um dir irgendwas zu verdienen, als würden deine Tränen und dein Ringen dich retten können, sondern wahre Erkenntnis darüber, dass dich nichts retten kann, als allein dieser Christus. Und du musst mit vielen ringen, wenn du eingehen willst ins ewige Leben. Du musst mit dir selbst ringen, mit deinem bösen Fleisch, mit allem, was noch in dir wohnt, was dich davon abhalten will, ins ewige Leben zu gehen. So viel, was du aufgeben musst, so viel, wovon du umkehren musst, wenn du von ganzem Herzen Christus nachfolgen willst. Du musst ringen mit der Welt, mit all den Menschen um dich herum, die dich davon abhalten wollen, ins ewige Leben zu gehen. Mit vielleicht alten Freunden und Bekannten und Verwandten. Manche von denen verspotten dich oder wollen dich verführen oder dich sogar verfolgen. Dich davon abhalten, dass du eingehst ins ewige Leben. Und du musst dringen darum, nicht auf sie zu hören. Und Satan, mit all seinen unsichtbaren Mächten, der alles daran setzt, dass du nicht hindurchgehst. Aber du rufst bei all dem aus, ich lasse mich nicht aufhalten. Ich werde durch diese Hängepforte schreiten, denn ich habe keine andere Wahl. Ich suche das Leben, das ewige Leben. Nein, es ist nicht einfach rumsitzen und ja, wird schon und in gleichgültiger Sicherheit sich wiegen. Nein, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer bittet, dem wird gegeben. Ernsthaftes Suchen und Bestreben, durch Christus erlöst zu werden und ewiges Leben zu finden. Wenn du gleichgültig bist, das heißt, wenn du sagst, das ist eine sichere Nummer, Gott wird mich schon hineinlassen in das Reich Gottes, wirst du plötzlich, ungeahnt, unter Schock etwas feststellen müssen, was wir in Vers 24 lesen. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Und denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Hier haben wir in gewisser Weise die Antwort auf die Frage, ob wenige gerettet werden. Denn Christus lehrt uns, dass da viele sein werden, die vollkommen überrascht sein werden, dass sie nicht gerettet werden. Sie dachten, dass sie selbstverständlich in das Reich Gottes eingehen und plötzlich stehen sie vor verschlossener Tür. Der Eintritt wird ihnen verwehrt, so wie im Garten Eden, wo Adam und Eva zurückkehren wollten und nicht hineingelassen wurden, so wie bei der Arche Noah, als die Tür verschlossen war und niemand mehr hindurchgehen konnte. Kein Eintritt, so sehr man es sich auch wünschte. Denn die Geduld des Herrn wird ein Ende haben. Er schließt eines Tages die Tür der Rettung. Vers 25. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Also, Jesus Christus ist der Hausherr über das Haus Gottes, über das ewige Reich Gottes. Er hat das Hausrecht, er hat Schlüsselgewalt, ihm sind die Schlüssel gegeben des Todes und des Hades. Und er entscheidet sich, die Tür zu schließen, zu verschließen, dann wenn die Gnadenzeit vorbei ist. Er wird sich erheben und er wird die Tür der Rettung schließen. Lange hat er gerufen, kommt her, lasst euch retten. Kommt hinein zum ewigen Festmahl, zur ewigen Freude Gottes. Doch dann wird es zu spät sein. Und plötzlich werden sie merken, wir stehen draußen. Wir sind außerhalb. Sie klopfen, Herr, öffne uns. Sie erwarten, das wird er doch tun. Das ist doch bestimmt hier ein Missverständnis. Wir gehören doch zu ihm. Wir gehören doch zu diesem Reich. Herr, öffne uns doch. Wir wurden vergessen. Und sie erwarten, er wird plötzlich kommen, die Tür öffnen und sich entschuldigen und wird sagen, ah, wie konnte ich euch vergessen? Welch ein Missgeschick, es tut mir leid. Kommt hinein, meine Ehrengäste. Er wird antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Noch einmal achtet darauf, Christus wendet es hier auf alle seine Zuhörer an. Er sagt, er wird euch sagen. Er redet nicht einfach allgemein zu irgendwelchen Menschen. Er sagt, das wird er zu euch sagen. Ihr, die ihr mir gerade zuhört, spricht er auch von dir? Wird der Herr das auch über dich sagen? Er wird antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Für Christus sind sie Fremde, Unbekannte. Sie haben kein Eintrittsrecht. Die Tür bleibt verschlossen. Sie dachten natürlich, wir sind Ehrengäste. Herzlich willkommen. Nein. Jetzt sehen wir, dass Christus in allererster Linie zu den Juden spricht, die tatsächlich seine Zuhörer waren zu dieser Zeit. Vers 26, denn achtet darauf, was sie sagen. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Ja, Christus zog durch die Städte und Dörfer, um zu lehren. Wir hatten es doch gelesen, Vers 22. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer. Tatsächlich, er war in ihren Straßen. Sie konnten alles hören in den Synagogen. Überall lehrte er. Und sie aßen und tranken direkt vor ihm. Und dann meinen sie, wir kennen dich doch. Du kennst uns doch. Du warst doch bei uns, in unseren Straßen. Wir sind doch irgendwie miteinander verbunden. Du musst uns doch kennen. Ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Nein, ich weiß nicht, woher ihr seid. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Mit anderen Worten, mich interessiert nicht, wer ihr seid. Wenn ihr sagt, ihr seid Juden und von meinem Volk und ihr seid in meiner Nähe gewesen, ich weiß nicht, wer ihr seid. Und wenn ihr sagt, aber wir sind doch aus deinem Land und du warst in unserer Straße, ich weiß nicht, woher ihr seid. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Weg mit euch. Ihr seid Übeltäter. Ihr habt Übles getan. Ihr habt Böses getan. Was? Ihr habt nämlich nicht gerungen. Ihr seid nicht in wahrer Buße zu mir gekommen. Ihr habt nicht die Erlösung gesucht. Ihr wart selbstgerecht und stolz und seid verharrt in eurer Sünde. Ihr seid Übeltäter. Christus und sein Reich war ihnen so nah, direkt in ihren Straßen. Sie haben vor ihm gegessen. Die Pforte, diese schmale Pforte zum ewigen Leben leuchtete vor ihnen auf. Das Licht ist quasi hindurchgestrahlt ins ewige Königreich Gottes. Es war direkt vor ihrer Nase, so zum Greifen nah. So nah und doch so fern. Ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Diese Antwort haben sie nicht erwartet. Mit dieser Ablehnung haben sie nicht gerechnet. Sie dachten, sie sind Wohltäter. Christus nennt sie Übeltäter. Sie dachten, sie sind Wohlbekannte. Christus sagt, ich weiß nicht, wer ihr seid. Sie haben sich gewaltig geirrt. Und darum großer Schrecken und große Trauer und Wut überkommen sie nun. Vers 28. Und da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Also wenn sie realisieren, dass sie nicht in das ewige Leben gehen, sondern in die ewige Verdammnis, werden sie weinen. Sie werden voller Verzweiflung Tränen vergießen und trauern, denn ihnen entgeht die ewige Glückseligkeit und auf sie wartet die ewige Verdammnis und ewige Qualen in der Hölle. Aber achte darauf, das hier sind keine Tränen der wahren Reue und Buße, denn diese Trauer mischt sich mit etwas, nämlich mit Hass und Wut. Es heißt nämlich, Vers 28, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Zähneknirschen meint in der Heiligen Schrift nicht Zähne klappern, also vor Angst. Zähneknirschen meint vor Ärger. So heftig, seine Zähne zusammenzubeißen, dass es knirscht. Sie sind voller Zorn, sie ballen die Faust, es ist ungerecht, denken sie. Hier zeigt sich all ihr wahrer Hass gegenüber den Herrn. Sie hätten, als sie Christus noch predigen gehört haben, da hätten sie weinen sollen, aber ohne Zähneknirschen. Sie hätten stattdessen ihr Herz zerknirschen sollen. Sie hätten ein zerbrochenes Herz haben sollen. Sie hätten, ihre Zähne hätten klappern sollen vor Angst. Sie hätten weinen müssen mit wahrer Reue über ihre Sünden, wie es heißt in Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, und euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor den Herrn und er wird euch erhöhen. Doch sie weinten hier in diesem Leben nicht über ihre Sünde. Sie taten keine Buße und ihre Trauer war mit Wut vermischt. Und wie oft haben wir das auch als Pastoren schon gesehen, dass Leute vielleicht weinen, weil sie gesündigt haben. Aber dieses Weinen, das mischt sich mit Trauer, mit Selbstgerechtigkeit, mit Bitterkeit, mit einem Gefühl, was mir hier passiert, ist ungerecht. So das vielleicht schon mal an Kindern beobachtet, dass sie sich entschuldigen, aber mit Wut in ihrem Herzen. Sie sagen, es tut mir leid, aber mit solch einem Gesicht. Diese Trauer über Sünde ist keine echte Trauer. Sie ist vermischt mit Wut. Weinen mit Zähneknirschen ist keine echte Buße. Weinen mit wahrer Zerknirschung des Herzens, mit einem wahren Zerbruch, dass man erkennt, alles, was über mich gesagt wird, ist Gerechtigkeit und ich verdiene Gottes Zorn. Und ich habe nichts vorzubringen zu meiner eigenen Verteidigung, sondern ich bitte nur um Erbarmen. Und so werden sie hinausgeworfen und sie dürfen nicht hineingehen. Ihre Schande, ihre Qual wird auch noch umso größer, da sie auch noch einen Blick hineinwerfen dürfen in das Reich Gottes. In das herrliche Reich Gottes, in das, was ihnen in alle Ewigkeit verwehrt bleiben wird. Vers 28. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Überlegt euch das. Sie sehen hinein in das Reich Gottes, in dieses Freudenfest, in diesen Freudensaal. Und sie schauen hinein. Sie dürfen das sehen, wo niemand mehr weint, wo jede Träne getrocknet ist, wo vollkommener Friede, vollkommenes Glück und Freude herrschen, wo auch alles Ringen vorbei ist, denn diese Menschen liegen zu Tische. Es ist alles vollbracht. Sie sind eingegangen in die ewige Ruhe. Und da sind all die Heiligen, all die Gläubigen, all die, die zu Gott umgekehrt sind. Selbst ein Mann wie Jakob, der so schwer gesündigt hat. Und all die Propheten, die voller Fehler waren. Und all die großen Sünder, die der Herr erlöst hat, weil sie an ihn glaubten. Und du siehst sie dort alle. Hätten sie doch nur diesen Glauben dieser Männer gehabt. Hätten sie doch nur gerungen wie Jakob, indem sie um Gnade gefleht hätten. Wären sie doch nur eingegangen durch die enge Pforte, solange sie noch geöffnet war und Christus in ihrer Mitte predigte. Und das Tragische für diese Leute ist nicht nur, dass sie draußen sind, ist nicht nur, dass sie merken, dass sie nicht hineingelassen werden, sondern dass sie jetzt auch noch sehen, wer stattdessen hineingelassen wird. Vers 29. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Also die Juden, die nicht glauben, dass sie irgendwie verworfen werden könnten, die werden etwas sehen, was sie sehr, sehr ärgert. Sie dachten, dass sie als Israeliten selbstverständlich in das Reich Gottes gehen, dass sie sitzen werden mit Abraham, ihrem Vater. Das ist ja Familie, selbstverständlich sind wir dabei. Nein, viele werden von diesen dabei sein, die sich wünschten dann, sie könnten in das Reich Gottes eingehen. Aber sie werden es nicht tun. Stattdessen zeigt uns Christus auf, wer stattdessen kommen wird. diese ungläubigen Juden, die Christus abgelehnt haben, sie werden draußen stehen, aber von überall her strömen Menschen herbei. Und sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Damit, ihr Lieben, sind die Gläubigen aus allen Nationen gemeint, die gerettet werden. Während sie selbst, also die Juden, die nicht glaubten, verloren gehen, werden überall von der ganzen Welt Menschen gerettet und strömen hinzu in das Reich der Himmel. Dass das die richtige Auslegung ist, bestätigt der Paralleltext in Matthäus Kapitel 8. Hier geht es tatsächlich in Matthäus Kapitel 8 um einen Römer, also einen Nichtjuden, einen Heiden, der glaubt an Christus. Und da heißt es ab Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihn nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches, gemeint sind die Israeliten, die ungläubig waren, werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das heißt, diejenigen, die eigentlich Söhne des Reiches sein sollten, sie werden hinausgeworfen. Sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, sie sind Letzte, die Erste sein werden. Und es sind Erste, die Letzte sein werden. Also die Letzten, die Verachteten, ob das jetzt Zöllner und Huren waren oder Heiden. Sie werden die Ersten sein, weil sie Buße taten. Aber die, die dachten, sind die Ersten. Wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie dachten, ihnen gehört das Reich Gottes. Es ist ihnen in die Wiege gelegt. Sie werden die Allerletzten werden. Sind es wenige, die gerettet werden? Es werden viele Israeliten verloren gehen, die Christus hörten und doch nicht glaubten. Das Gericht war über sie beschlossen. Aber es werden viele gerettet werden aus vielen Nationen dieser Welt. So wie es heißt in Offenbarung Kapitel 7, Abvers 9. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unseren Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Es werden viele gerettet werden. Aber nur wenige von denen, die Christus leibhaftig hatten in ihren Straßen, denn sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt. Später schreibt Lukas von folgender Missionssituation in Apostelgeschichte 13 in Antiochia. Da ist es ab Vers 44, am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Und jetzt hört einmal, was sie zu sagen haben. Zu euch, zu den Israeliten, ihren Volksgenossen, sie waren selber Juden. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist, bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele, die zum ewigen Leben verordnet waren. Man kann auch übersetzen, bestimmt waren. So viele glaubten aus den Nationen. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Was für ein Elend. Die Israeliten, die Jesus hatte, die Jesus hatten in ihrer Mitte, dass er in sein Eigentum gekommen ist, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber gleichzeitig welch eine Freude, dass das Heil nun geht an alle Nationen, an alle, die umkehren und fliehen zu Christus und hindurchgehen durch die enge Pforte. Doch nun wehe uns, wenn wir uns erheben über Israel. Paulus hat darüber auch was zu schreiben im Römerbrief, aber lass mich nur so viel sagen. Stehen wir nicht in der Gefahr, Christus ganz genau, so schändlich und noch mehr sogar zu behandeln. Denn ja, er lehrte nicht sichtbar, leibhaftig in unseren Straßen. Aber hast du ihn nicht wahrhaftig gehört in der Verkündigung seines Wortes und im Lesen der Heiligen Schrift? Und sag, hast du ihn nicht noch viel mehr gehört als alle diese Juden zusammen? Denn du hast die gesamte Heilige Schrift, die ganze Offenbarung Gottes. Sag, wie oft wurde dir gepredigt? Und nun hast du Christus nicht leibhaftig gesehen und hast vor ihm gegessen. Aber wie oft, Sonntag für Sonntag, siehst du, dass er sein Leib und sein Blut hingegeben hat, symbolisiert im Brot und Wein im Herrenmahl. Wie oft wurde dir sein Opfer vor den Augen gemalt? Wie oft hast du von ihm gehört? Wie oft hast du seinen Namen in den Mund genommen und hast Lieder gesungen? So viele Menschen hast du sogar gesehen, wie sie ringen und wie sie eingehen in das ewige Leben. Und du? Ringst du? Wenn nicht, dann wird der Punkt kommen, wo der Herr auch in deinem Leben für dich die Tür zuschließt. Und du wirst dich wundern. Und vielleicht wirst du überrascht sein und schockiert sein und sagst, ich kenne doch Christus. Und er sagt dir, ich kenne dich nicht. Weiche von mir, du Übeltäter. Und du wirst vielleicht dastehen in deiner Trauer und mit deinem Zorn und im Wut und wirst Gläubige sehen, die du kennst. Vielleicht wird es dein Vater sein, deine Mutter oder dein Bruder oder deine Schwester. Vielleicht dein Kind, vielleicht dein Ehepartner oder sonst wer. Aber du wirst draußen stehen müssen. Vielleicht sind sogar welche dabei, wo du es nie erwartet hattest. Menschen, die weitaus größere Sünder waren als du. Wo du gar nicht mehr dachtest, dass die noch umkehren werden. Aber die Letzten, die werden die Ersten sein. Und die Ersten, die Letzten. Welch ein schreckliches Erwachen. Und darum nimm ernst, was du heute hörst von Christus, dem Hausherrn. Wenn du es nicht ernst nimmst und wenn du nicht ringst, um durch die enge Pforte hindurchzugehen. Dein Erwachen wird unfassbar schrecklich sein. Und darum ist doch Christus heute hier, wieder in unserer Mitte. Und versteh diese Worte nicht bloß als Warnung, denn siehst du, dass in diesen schrecklichen Worten Worte von einem herrlichen Versprechen, von einer herrlichen Verheißung enthalten sind. Denn es gibt die enge Pforte. Und die enge Pforte ist geöffnet für alle, die kommen und wahre Buße tun und glauben an Jesus Christus. Du kannst heute hineingehen in das ewige Leben. Die Pforte ist offen, dass du kommst. Du kommst zu Christus und dich erlösen lässt. Denn er spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Dann denke auch daran, was es Christus gekostet hat, diese enge Pforte für uns zu öffnen. Er musste dafür durchbohrt werden, dass wir hindurchgehen können durch die enge Pforte. Er musste nach Jerusalem gehen, um zu bezahlen für Sünder, auf dass wir ewiges Leben haben. Keiner ist dort aufgrund seines Ringens. Alle sind dort aufgrund des Ringens des Sohnes Gottes am Kreuz. Denke viel an diese Herrlichkeit. Denn bei all diesem Ringen, was es vielleicht noch geben darf, geben mag in deinem Leben, das Ringen gegen dein Fleisch und gegen die Sünde, gegen all die Schwachheiten und gegen all dein Versagen, es ermüdet häufig und manchmal würde man am liebsten aufgeben. Oh, das Ringen mit dieser Welt, mit all den Verführungen und Angeboten, aber auch mit all ihren Spott und mit all ihrer Verfolgung. Das Ringen mit dem Satan und all seiner Macht. Denke oft, was das Ziel deines Ringens ist, denn es lohnt sich. Du wirst liegen mit Abraham und Isaak und Jakob und allen Propheten und all den Heiligen im Neuen Testament und alle, die jemals hindurchgegangen sind durch diese enge Pforte. Und du wirst liegen zu diesem Tische. Du wirst bedient werden. Du wirst ruhen von deinen Werken, ruhen von deinem Ringen. Alle Mühe und aller Kampf, alle Anstrengung ist vorbei. Du gehst ein in die ewige Ruhe. Und darum denke viel darüber nach. Führe es dir oft vor Augen. Das ist das Ziel. Und es ist aller Mühe wert. Darum gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der gerungen hat für uns, der sein Leben opferte für uns, damit wir eingehen dürfen durch die enge Pforte in das ewige Leben. gelobt und gepriesen sei unser gewaltiger und herrlicher Retter, unser Herr Jesus Christus, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.